Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Beim dritten Anlauf hat es nun geklappt. Dreimal schon stand der Schriftsteller Damon Galgett auf der Shortlist für den hoch angesehenen Booker-Preis. Und gestern hat er ihn nun bekommen. Und das hat Damon Galgett dazu gesagt.
This has been a great year for African writing. And I'd like to accept this on behalf of all the stories told and untold, the writers heard and unheard from the remarkable continent that I'm part of. Please keep listening to us. There's a lot more to come.
Ja, das ist ein großes Jahr für die Literatur aus Afrika, sagt Damon Galgett, und er nimmt den Booker-Preis an als Stellvertreter für all die Geschichten und Autoren von dem bemerkenswerten Kontinent, auf dem er lebt. Bitte hört uns weiter zu und da wird es noch viel zu hören geben, sagt Damon Galgett. Ja, und ein großes Jahr für Bücher aus Afrika. Gestern ging ja schon der wichtigste französische Literaturpreis nach Afrika an den senegalesischen Autor Mohamed Bougassar. Über Damon Galgett reden wir gleich hier in der Lesart. Gestern Abend in London, da kam der Moment, auf den die englischsprachige Literaturwelt jedes Jahr wartet, so vorne auf der Sofakante, wenn der Booker Prize vergeben wird an einen herausragenden Roman, der in Großbritannien oder Irland erschienen ist. Und so klingt das dann, wenn da die Entscheidung verkündet wird.
We arrived at a decision after a lot of discussion and arrived at a consensus around a book that is a real master of form and pushes the form in new ways, that has an incredible originality and fluidity of voice, and a book that's really dense with historical and metaphorical significance. And that book is The Promise by Damon Galgett.
Ja, das war Maja Jasnow, die Juryvorsitzende beim Booker-Preis 2021. Sie hat den Gewinner Damon Galgett verkündet und gleich etwas zur Begründung dazu gesagt, dass das ein meisterhaft gestalteter Roman sei, der auch neue Form findet, der eine sehr originelle Stimme habe, sehr dicht bepackt sei mit historischen und metaphorischen Bedeutungen. Unsere Redakteurin Dorothea Westphal hat sich die Booker-Preis-Zeremonie gestern Abend angesehen. Jetzt ist sie hier. Hallo, willkommen.
Ja. Hallo.
Wie war das denn erstmal? Wie wird da so eine Preisverleihung inszeniert bei so einem Booker-Preis?
Na, neben der kurzen Vorstellung aller sechs Finalisten inklusive einer kurzen Lesung gab es auch verschiedene Gäste, und zwar unter anderem den schottisch-amerikanischen Schriftsteller Douglas Stewart. Der war ja der Gewinner im letzten Jahr des Booker Prizes und aus Pandemiegründen hatte es keine Veranstaltung gegeben. Und der erzählte etwas über seinen Debütroman Shaggy Bane, an dem er 10 Jahre geschrieben hat, ohne jemandem davon zu erzählen. Und dann war das natürlich toll mit dem Preis. Und er erzählte außerdem von seiner Einladung bei der Duchess of Cornwall zum Tee, bei uns eher bekannt als Camilla, und sie ist ja eine Art Schirmherrin für diese Veranstaltung. Und ein weiterer Gast passte zum aktuellen Gewinner aus Südafrika, also zu Galgett. Das ist der Gewinner gewesen des Booker Prizes vor 30 Jahren, der nigerianische Schriftsteller Ben Okri mit seinem Roman The Famished Road. Und der sagte, der Preis habe sich in den letzten 30 Jahren geöffnet in jeder Hinsicht. Die Themen und Charaktere seien vielfältiger geworden und es gäbe viele begierige Leserinnen in Afrika oder in Indien. Was aber gleich geblieben sei, dass die Literatur Fragen nach dem Wesen der menschlichen Existenz stelle.
Jetzt haben wir gerade schon ein paar Stichworte gehört zur Begründung, warum jetzt die Wahl der Jury auf den Roman von Damon Galgett gefallen ist. Wurde außerdem noch was dazu gesagt?
Naja, das ist schon interessant, dass er auch als Favorit im Vorfeld galt. Und das, was eben wir gerade gehört haben, die besondere Metaphorik, aber auch die historische Bedeutung, das könnte man eigentlich sagen, gilt für alle sechs Romane. Also die Sprecherin der Jury lobte die hohe Qualität, es sei a joy to read gewesen, also eine Freude, alle zu lesen. Und sie betonte, dass eben fast alle Autoren und Autorinnen von historischen Ereignissen mit gesellschaftlicher Dimension erzählten in ihren Büchern, wie zum Beispiel Maggie Shipstead in ihrem Buch The Great Circle über eine fiktive Flugpionierin, die 1950 spurlos bei einem Flug rund um die Erde verschwand. Und da ging es der Autorin darum zu zeigen, dass für ihre Heldin Fliegen die einzige Möglichkeit damals war, ein freies Leben zu führen. Oder es geht in einem Buch über den Bürgerkrieg in den 1930er Jahren in Sri Lanka und um Rassismus in dem Roman der somalischstämmigen Autorin Nadifa Mohammed. Und da ging es um einen Fall in England 1952. Da wurde zum letzten Mal die Todesstrafe an einem Unschuldigen verhängt. Und es wurde auch betont, das sagte sie auch, dass es sehr schwierig gewesen sei, die Entscheidung zu fällen. Und dass alle Bücher von der Jury, also die Finalisten, jeweils dreimal gelesen wurden.
Dreimal, da wurde ja wirklich Leseanstrengung investiert. Wir haben vorhin schon mal kurz Damon Galgett selbst gehört, der ja sehr betont hat, dass er diesen Preis quasi stellvertretend für alle Autorinnen und Autoren aus Afrika entgegennimmt. Wie haben Sie sonst seine Reaktion wahrgenommen oder was hat er noch gesagt als Reaktion?
Na, da konnte er widersprechen, denn zu Beginn wirkte er ziemlich überwältigt und fast sprachlos. Wie Sie schon sagten, er hatte ja bereits zweimal auf der Shortlist gestanden. Vielleicht hat er jetzt gar nicht mehr damit gerechnet, den Preis zu bekommen. Er ist auf jeden Fall ein südafrikanischer weißer Schriftsteller, der auf Englisch schreibt und in Kapstadt lebt. Er hat schon mit 17 seinen ersten Roman veröffentlicht. Die Bücher auf der Shortlist waren unter anderem The Good Doctor 2003 und dann 7 Jahre später In a Strange Room. Dieses Buch ist auch vor allerdings über 10 Jahren auf Deutsch erschienen. Und ja, es sei ein great year for African writing, ein großes Jahr für die afrikanische Literatur. Er widmete seine Auszeichnung allen afrikanischen AutorInnen. Und da hat er ja auch recht, denn der Nobelpreis ist ja in diesem Jahr auch an den afrikanischstämmigen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah gegangen. Und es ist wirklich interessant, was wir da noch entdecken können.
Dann zum Schluss noch kurz, was ist das überhaupt für ein Roman, für den er jetzt ausgezeichnet wurde?
Ja, er schildert den Zerfall einer weißen südafrikanischen Familie, einer Farmersfamilie in der Zeit während und vor allem nach der Apartheid. Also es beginnt mit dem Tod 1986 von Rachel, einer Mutter von 3 Kindern, und es spannt sich dann über 3 Jahrzehnte. Und sie hat ihrem Mann das Versprechen abgenommen, das Haus, in dem die schwarze Hausangestellte lebt, die ihr Leben lang für die Familie gearbeitet hat, auf diese zu übertragen. Aber weder Vater noch Kinder denken daran, dieses Versprechen zu erfüllen. Salome sei eine schwarze Frau, die keine Stimme habe, sagte Galgett. Und daran habe sich auch nichts geändert. Schwarze würden von Weißen nach wie vor nicht wahrgenommen. Und so kann man das Buch auch lesen als eine Parabel für eine Nation, die ja auch wegen der vielen Völkergruppen Regenbogennation genannt wird, das Versprechen, also the promise, das nach der Apartheid für die ganze Gesellschaft galt, aber immer noch nicht eingelöst ist. Also der schwierige gesellschaftliche Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. So sagt zum Beispiel eine der Töchter an einer Stelle, jeder macht einfach so weiter wie vorher, nur ist es netter jetzt, da es Vergebung gibt und keine Boykotte mehr. Also die Art und Weise, wie er erzählt, hat mich übrigens auch an den südafrikanischen Schriftsteller J.M. Kotze erinnert, der ähnlich über Gewalt und Rassismus und Apartheid erzählt. Aber ich finde, dass es eine gute Wahl ist, weil es zeigt, wie schwierig dieses Buch zeigt, wie schwierig es ist für eine Gesellschaft, sich aus Strukturen zu befreien und wie sehr aber auch Gewalt und Rassismus in einer Gesellschaft in das Private hineinwirken.
Der Booker-Preis 2021 geht an Damon Galgett aus Südafrika für seinen Roman The Promise. Da gab es einen ersten Einblick jetzt von Dorothea Westphal. Ganz herzlichen Dank dafür. Im neuen Buch von Tanja Schwarz, da gibt es eine Szene, da brennt unglaublich die Luft. Also das ist in mehreren Szenen so, aber in dieser nochmal ganz besonders. Da fährt eine Mutter mit ihrer 12-jährigen Tochter in den Skiurlaub. Am Tag davor hat sich die Tochter noch gefreut auf diesen Urlaub, aber kaum sitzen die beiden im Auto, fahren los, da faucht die Tochter die Mutter an. Sie will auf keinen Fall mit ihr wegfahren, sie muss zu Hause bleiben. Die Mutter soll sofort anhalten und sie rauslassen. Wow. Das eskaliert dermaßen, eine höchst intensive Szene. Geschrieben, wie gesagt, von Tanja Schwarz, und die ist jetzt für uns im Studio. Seien Sie willkommen, Frau Schwarz.
Hallo, guten Morgen.
In neuem Licht, so heißt Ihr Buch. Und diese Szene mit Nele und Sina, der Mutter und der Tochter, ich muss sagen, das ist so fesselnd wie anstrengend, das zu lesen, diese Szene zwischen den beiden. Wie war das denn, das zu schreiben?
Das war natürlich auch sehr anstrengend. Ausgangspunkt ist bei mir beim Schreiben eine Idee, eine Konstellation, und ich packe dann, während ich schreibe, einfach noch ein paar Kilo drauf, um quasi zu spüren, wo es hingeht, und ich entnehme dem, was Sie sagen, dass das rübergekommen ist.
Das ist wohl rübergekommen. Und es ist ja tatsächlich oft schwierig zwischen Müttern und Vätern und ihren pubertierenden Kindern. Aber zwischen den beiden, zwischen Nele und Sina, ist das noch einmal besonders schwierig. Warum ist das denn so?
Ich denke, beim Lesen der Geschichte bekommt man vielleicht einen Eindruck, also es wird nicht alles erzählt, es wird nicht die ganze Vergangenheit erzählt, aber die Leserin erfährt, dass es um eine Trennungssituation geht, dass diese Mutter sich behaupten muss gegen ein Elternhaus auf der anderen Seite. Der Ex-Partner hat eine neue Beziehung, hat dort noch ein weiteres Kind bekommen und dieser Mutter schwimmen, was ihre Mutterschaft betrifft, so die Fälle weg. Und insofern ist die Spannung beidseitig einfach erhöht.
Ihr Buch, das ist so ein, ja, ich würde sagen, ein Netz oder ein Gewebe aus verschiedenen Erzählungen. 12 Stück sind das, allerdings mit Figuren, die auch immer wiederkehren. Also auch Nele und Sina begegnet man mehrfach in dem Buch, auch anderen Figuren. Der Verlag hat jetzt Romanminiaturen raufgeschrieben, um anzudeuten, dass in jeder dieser Erzählungen so ein, ja, ganze Lebensgeschichten stecken, dass man jede zu einem Roman ausbauen könnten. Das nur, um nur mal kurz die Struktur zu erklären. Und es geht immer wieder in diesen Erzählungen um Frauen wie Nele, also Frauen, Mütter, die sich auf so ungesichertem Terrain zu bewegen scheinen, alle ja schon so eher aus der Mittelklasse stammen, aber gerade kaum Geld haben, ihr Leben, das scheint ihnen irgendwie um die Ohren zu fliegen. Was sind das für Frauen? Wie würden Sie die beschreiben?
Also es sind Personen, die mich umgeben oder umgeben könnten, also keine realen Charaktere. Es ist auch nicht mein Leben, das ich eins zu eins wiedergebe. Aber es sind quasi Varianten von Konstellationen, die ich in meinem Alltag beobachte oder beobachtet habe. Ich lebe in einer Großstadt und möglicherweise würden sich verschiedene Eltern oder verschiedene Paarkonstellationen in den Geschichten wiederfinden.
Und die Unsicherheit dieser Frauen, ja, ist das auch eine Art Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen? Es gibt zum Beispiel eine Frau, die einen Mann liebt, der nur halb so alt ist wie sie selbst, was ihr Leben sehr kräftig durcheinanderwirbelt.
Es geht mir darum, zu zeigen, also erstmal geht es um die Zerbrechlichkeit unserer Existenz und das jenseits von Elternschaft oder nicht. Das ist quasi eine Grundkonstante meines Schreibens und an solchen Stellen, wo große Gegensätze auftun oder wo sich Risse in einem Leben auftun oder wo das Leben bis zum Zerreißen angespannt ist, kann man viel über das Menschsein herauslesen. Ich kann es nicht weniger abstrakt ausdrücken.
Aber wenn Sie jetzt Zerbrechlichkeit sagen, es fällt auf, dass also Ihre Frauenfiguren, die haben alle etwas Zerbrechliches oder ja zumindest Verunsichertes, aber wiederum haben mehrere von ihnen Männer oder Ex-Männer, die viel besser mit dem Leben zurechtzukommen scheinen. Eine der Frauen sagt über ihren Ex-Mann, er macht alles richtig, so richtig, dass ich kotzen könnte. Warum sind wiederum die Männer in den Geschichten so erstaunlich stabil?
Also wir erleben, jetzt kenne ich mein Buch, was die Männer betrifft, gerade nicht so gut. Die Männer bleiben im Hintergrund und die Männer sind dann häufig in der Auseinandersetzung mit den eigenen inneren Stimmen so eine Art Sparring-Partner. Also die Frauen schreiben ihnen zu, mit dem Leben bestens zurechtzukommen. Das wissen wir gar nicht. Wir wissen nicht, wie Sinas Vater sich fühlt in dieser Konstellation mit einer neuen Partnerin, einem Kind und einer Ex-Partnerin und einem Kind. Also wir erfahren über die Männer relativ wenig. Sie bleiben Stimmen der inneren Auseinandersetzung mit der Frauen.
Ich habe schon ein bisschen zu beschreiben versucht, wie Ihr Buch gebaut ist, eben diese 12 abgeschlossenen Geschichten, die miteinander zusammenhängen. Warum hat Ihr Buch eigentlich diese Gestalt?
Also erstmal hängt es sicher mit den Bedingungen des Entstehens zusammen, nämlich, dass ich eben in Hamburg wohne, dass wir eine große Patchwork-Familie haben und über viele Jahre das einfach nicht möglich war, an einem großen Roman zu sitzen und sich dem zu widmen. Eine große Form muss man eben wirklich die ganze Zeit im Blick und im Griff haben. Und wie Sie dem entnehmen können, hatte ich nicht immer das Gefühl, alles im Blick und alles im Griff zu haben. Deswegen ist die kürzere Form eben das, was ich besser beherrschen konnte. Und ich muss sagen, dass es mir aber auch liegt. Also ich glaube, die kürzere Form ist eigentlich die meine.
Und auf der anderen Seite, ich dachte aber auch, in jeder dieser Geschichten steckt eben so viel Drama manchmal auch und so viel Schicksal. Es wäre fast zu viel, das einer Person alles aufzuladen, oder? Insofern ist es vielleicht auch eine gute Entscheidung, dramaturgisch gesehen, das auf mehrere Figuren zu verteilen. Könnte das, würden Sie das auch als Begründung akzeptieren?
Ja, also wenn ich jetzt so dieses Buch als Ganzes angucke, dann denke ich schon, da sind immer einzelne Aspekte bei den Personen so herausgegriffen, angefärbt, mit ein paar extra Kilo beladen und dann geguckt, was rauskommt. Also es ist eine Art Spiel mit Schicksal oder mit dem, was uns so täglich widerfährt. Also hat eigentlich jede Geschichte einen extra Aspekt, der beleuchtet wird. Also möglicherweise brauche ich tatsächlich diese 12 Anläufe, das zu sagen, was ich sagen möchte.
Und der erste dieser Texte, der beginnt mit einem fast hymnischen Ton, würde ich sagen. Das ist ein Ausflug in die Natur, eine Schau des Schönen, heißt es auch in diesem Text. Andere Texte und auch dieser erste später werden dann viel knapper, direkter und rauer. Wie haben Sie denn entschieden, welche Tonlage diese Geschichten bekommen?
Die Tonlage ergibt sich, glaube ich, aus jedem einzelnen Bild und aus jeder einzelnen Szene. Also wenn das mehr zwischenmenschliche Dramen sind, wird es knapper, wörtlicher, kürzer. Wenn die Erzählerin einen Schritt zurücktritt, betrachtet, dann spielt häufig die Natur eine große Rolle. Und ja, wenn Sie das als hymnisch bezeichnen, ich drücke quasi eine Befindlichkeit aus, die sich dann einstellt beim Betrachten der Natur.
Was Ihren Geschichten gemeinsam ist, allen Geschichten, dass da immer auch geflüchtete Menschen auftauchen. Manchmal sind sie auch direkt Figuren, die wichtig sind. Manchmal stehen sie so eher am Rand der Geschichten, aber sie sind immer da. Jetzt kann man sagen, natürlich, Flüchtlinge gehören zu unserer Gegenwart. Aber gab es für Sie noch andere Gründe, sie in Ihre Geschichten mit aufzunehmen?
Ich habe beruflich und privat, also beruflich Job zum Geldverdienen hat mit Flüchtlingen zu tun. Möchte jetzt gar nicht drauf eingehen, ganz nah, aber ich habe eben täglich eigentlich Kontakt über viele Jahre gehabt und auch privat sind mir solche Schicksale häufig nahegebracht worden und möglicherweise schärft das meinen Blick, dass ich sehe, dass Menschen hier etwas mitbringen, in unserem Alltag rumlaufen, präsent sind, Pakete bringen, in Deutschkursen sitzen, beim Arzt sitzen, die eine ganz, ganz, ganz andere Geschichte mitbringen und uns aber täglich umgeben. Also die Präsenz ist mir eigentlich sehr stark bewusst.
Und was heißt aber wiederum, ich glaube, das wird auch mal zum Thema gemacht in einer der Erzählungen, so dass sich eine Frau fragt, ja, diese Geflüchteten haben unglaubliche Risiken auf sich genommen, haben Menschen sterben sehen auf ihrem Weg, waren selbst in Lebensgefahr. Was heißt das jetzt eigentlich für die Dramen, die ich selber erlebe hier in meinem vergleichsweise dann doch wieder gut abgepolsterten Mittelstandsleben in Deutschland? Wie steht das für Sie im Verhältnis, diese verschiedenen Konfliktwelten, die da aufeinandertreffen?
Also grundsätzlich möchte ich keine Konflikte werten. Also ich möchte nicht sagen, dass wir in Hamburg-Roterbaum keine Probleme hätten oder dass es sich nicht subjektiv so anfühlen kann, als könne man überhaupt keinen Ausweg mehr sehen. Ich möchte es gegenüberstellen, ich möchte es spiegeln, ich möchte nichts davon relativieren. Also ich möchte allen Formen von Konflikt oder von Dramen und von Erfahrungen eigentlich das Gleichgewicht beimessen. Und sie aber natürlich relativieren sich oder kommentieren sich auch Konflikte gegenseitig. Also in der Geschichte Juna Bomber kommt das, glaube ich, am direktesten zum Vorschein, wo dieser junge Geflüchtete, mit dem die Erzählerin eine Liebesbeziehung eingeht, traumatisiert ist. Und dieses Trauma spielt natürlich in diese Beziehung sehr stark mit rein.
Wir haben am Anfang über diese Szene von Mutter und Tochter, Skiurlaub, Krach dabei gesprochen. Sie haben in einem anderen Gespräch gesagt, das war die Szene, die Ihnen beim Schreiben auch am schwersten gefallen ist. Schauen wir doch zum Schluss nochmal in die andere Richtung. Welche Szene hat Ihnen denn beim Schreiben am meisten Spaß gemacht?
Das war durchaus auch so eine Teenager-Geschichte. Das ist auch die neueste Lockdown. Da hat es mir Spaß gemacht, die Szene zu beschreiben, wie der Sohn, der sich aus verschiedenen Gründen in seinem Zimmer eingeschlossen hat, nicht nur wegen des Lockdowns, wie er herauskommt, also er kommt sehr selten aus dieser Tür heraus, in den Kühlschrank guckt, der ist vollgepackt mit den schönsten Lebensmitteln und sagt, nichts, wir haben nichts.
Nicht zu essen in einem vollgepackten Kühlschrank, sehr schön. Tanja Schwarz, Ihr neues Buch heißt In neuem Licht und ist beim Hansa Verlag erschienen. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Schwarz.
Ich danke Ihnen, auf Wiederhören, schönen Tag.
Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Wir haben jetzt hier eine Autobiografie auf dem Tisch, ein Buch von Wolfgang Schievelbusch. Wenn ich Ihnen jetzt sagen sollte, wer das ist, Wolfgang Schievelbusch, das ist ganz schön schwierig. Was ist denn ein Mann, der Bücher geschrieben hat über die Geschichte der Eisenbahnreise oder über die künstliche Beleuchtung im Wandel der Zeiten oder über die Kultur der Niederlage? Zum Glück ist jetzt Helmut Böttiger bei uns, der Kritiker, und der kennt sich aus mit Wolfgang Schievelbusch und der hat auch sein neues Buch gelesen. Guten Tag, hallo.
Guten Tag.
Also helfen Sie mir und uns, wer oder was ist denn Wolfgang Schievelbusch?
Ja, das ist eigentlich ein Privatgelehrter im besten Sinn. Der war nie an einer Universität angestellt, aber hat sich Zeit seines Lebens in Bibliotheken herumgetrieben, hat geforscht über manchmal entlegene Bereiche und er ist in seiner Sprache, in seiner sinnlichen Anschauung dem normalen akademischen Schreiben weit überlegen, obwohl er von der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, immer abgelehnt worden ist mit Habilitationsprojekten. Also ein Mann abseits, aber der sehr schöne Dinge schreibt, die haben sie gesagt, Geschichte der Eisenbahnreise. Sowas gab es in den 70er Jahren in der Bundesrepublik. So eine sinnliche Darstellung, wie was Geschwindigkeitserfahrung mit dem Menschen ausrichtet.
Und dieses Buch, das neue, heißt jetzt Die andere Seite, Leben und Forschen zwischen New York und Berlin. Diese Autobiografie, wie erzählt denn Wolfgang Schievelbusch da von seinem Leben?
Ja, das ist zunächst mal überraschend, weil es ist dann ein Gesprächsband. Als solcher entpuppt er sich dann mit Frage-Antwort. In einem kurzen Vorwort sagt Schievelbusch, dass er eine Schreibkrise hat, eine Schreibhemmung. Daraus ist das dann entstanden. Aber auf diese Fragen antwortet er sehr virtuos. Das ist natürlich nachträglich auch sehr gut bearbeitet, sodass das schon eine sehr packende Darstellung ist seiner eigentlich Buchprojekte. Erstaunlich ist, dass man über sein Leben an sich relativ wenig erfährt. Da hätte ich gerade am Anfang gerne ein bisschen mehr erfahren, woher auch diese Grundhaltung kommt. Er ist dann früh nach Amerika gegangen, er ist nach Berlin gegangen, was das für Impulse waren. Aber über seine wissenschaftlichen Ideen und seine Buchprojekte, zum Beispiel auch, es gab damals den Aufsatz der Kaffee als bürgerliche Produktivkraft. Das war absolut fantastisch, etwas, was man in der deutschen spröden Sprache nicht kannte. Wie es dazu kam, das beschreibt er sehr schön.
Und gibt es da nochmal herausragende Momente, wenn er von seinen Buchprojekten erzählt? Also vielleicht ja auch nicht, weil das dann eher Geschichten von langsamen Annäherungen an Themen sind?
Ja, er beschreibt dann schon so ein paar Momente, die sehr plastisch sind. Zum Beispiel war er Ende der 60er Jahre bei dem berühmten Komparatisten Peter Sondi, der ja mittlerweile eine mythische Figur geworden ist, einer der bedeutendsten Geisteswissenschaftler, die die Bundesrepublik kannte. Er war natürlich kein Bundesbürger. Und dieser Sondi hat hochphilologisch sehr eingehend literarische Texte beschworen, miteinander in Verbindung gebracht, vor allem mit internationalen Texten, deutsche Texte verglichen. Das war eine Sogwirkung des Denkens. Und mittendrin, beschreibt Schievelbusch, hielt Sondi plötzlich inne und sprach dann auswendig ein Gedicht von Rilke, und zwar in einem ganz anderen Ton, in so einem althabsburgischen Ton des Burgschauspielers Alexander Moissi, so etwas süßlich Pathetisches, wie es übrigens auch Sondis Freund Paul Celan damals machte. Das war bekannt, dass diese Moissi-Haltung das alles durchbrach. Und das machte Schievelbusch klar, das ist das Eigentliche, nicht diese exakte, wissenschaftliche, differenzierte Feinarbeit, die doch sehr sich ins Abstrakte hineinbewegt, sondern wenn plötzlich etwas durchbricht, eine Emotionalität. Und das brachte ihn dazu, sich von der Theorie abzuwenden, von der abstrakten Theorie, und sich dinglichen, sinnlichen Themen zu widmen. Also das ist eine sehr einprägsame Stelle.
Und das könnte ja auch gemeint sein mit dieser die andere Seite. Sie haben es ja auch schon beschrieben, dass er als Gelehrter und Forschender trotzdem jenseits des akademischen Betriebes stand auf der anderen Seite. Auf der wiederum anderen Seite steckt ja im Titel auch diese Opposition Leben und Forschen zwischen New York und Berlin. Ist das nochmal eine andere Seite.
Ja, das ist doppeldeutig. Also man kann das lesen als so die Randposition zum Wissenschaftsbetrieb an der Universität. Aber ganz konkret ist es natürlich die andere Seite der USA. Schievelbusch ist ab 1970 eigentlich immer ein halbes Jahr in New York gewesen und ein halbes Jahr in Berlin. Also hat die beiden Perspektiven eingenommen. 40 Jahre lang war sein Leben so. Und diese Seite in den USA, das ist etwas, was dann doch sehr interessant ist. Schievelbusch war bei Sondi gewesen, war eigentlich ein typischer 68er-Student. Und durch diese USA-Erfahrung verlagert sich ein bisschen die Perspektive. Das ist dann die zweite Hälfte seines Lebens, wo man doch interessiert die Sache verfolgt, dass er von so einem Linksliberalen zu einer Art ja, Neokonservativen wird. Und da ist die amerikanische Erfahrung sehr prägend. Er schrieb dann Bücher über die Kultur der Niederlage und er vergleicht zum Beispiel die amerikanischen Südstaaten, die gegen die Nordstaaten dann im amerikanischen Bürgerkrieg ja verloren haben, den Krieg, weil sie an der Sklaverei festhalten wollten, also die reaktionären Südstaaten, die beschreibt er mit einer großen Sympathie im Vergleich zu der Niederlage Deutschlands 1918, wo die Dolchstoßlegende aufkam. Und dieser amerikanische Süden, wo er zum Beispiel die Southern Lady anhand von Scarlett O'Hara, eine taffe Frau, die aber überhaupt nichts Feministisches hat, hervorhebt, diese amerikanische Haltung, so die Lost Cause der Südstaaten, die gewinnt bei ihm eine eigene Stärke. Und das steht im Zusammenhang, dass er auch einen Präsidenten wie Ronald Reagan plötzlich gut findet. Also der eigentlich die Wurzel ist unseres heutigen Neoliberalismus. Er findet, die Reaganomics haben die USA vorangebracht. Also dieser Schwenk, den es ja häufig gibt vom linksliberalen 68er zum Konservativen, das ist bei ihm auch sehr typisch.
Da scheint ja jede Menge interessante Bewegung in diesem Buch zu stecken, in dem Buch von Wolfgang Schievelbusch. Die andere Seite, Leben und Forschen zwischen New York und Berlin, im Rowohlt Verlag ist das Buch erschienen. Helmut Böttiger hat es uns vorgestellt. Vielen Dank dafür.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Milchschaum statt Filterkaffee. Das geht Herrn Lehmann ziemlich auf die Nerven. Und auch sonst hat sich einiges verändert im Kaffee-Einfall in der Wiener Straße in Berlin. Was auch in Sven Regeners neuem Roman Glitterschnitter bleibt, ist das liebgewonnene und angenehm schlecht gelaunte Personal und die Erinnerung an eine Zeit, als das ganze Leben offen vor einem lag.
Das ist eine ganz zauberhafte Zeit für Romane, weil da so viel passieren kann und weil alles, was passiert, so große Folgen haben kann. Und weil alles man in dem Alter auch irgendwie ernst nimmt und ernst nehmen muss und gleichzeitig aber weiß, dass ganz vieles davon eigentlich so ernst man nicht nehmen kann. Das ist für mich toll.
Sven Regener liest aus seinem neuen Roman Glitterschnitter. Heute Abend im Pavillon in Hannover, danach in Frankfurt und München. »1991« macht ein stümperhaft fotokopiertes Comic-Heftchen in einer Ostberliner Kirchengemeinde die Runde. Seither hat sich Markus Witzel, a.k.a. Marvel, zu einem der bekanntesten deutschen Comic-Künstler hochgezeichnet. Anlässlich seines 30-jährigen Schaffensjubiläums sind Marvels kunstvoll krakelige Werke in Berlin zu sehen, veröffentlichte und verworfene. Vom Pionier-Kopierheftchen aus den frühen 90ern bis zum ersten von einem Deutschen gezeichneten Lucky Luke.
Für mich sehr, sehr neu, dass eine der ersten Figuren, also Hauptfiguren ohne Brille für mich. Ich glaube, selbst wenn ich mir mal die Augen lasern würde, ich würde meine Figuren immer noch mit Brille malen.
Die Marvel-Werkschau mit umfangreichem Rahmenprogramm. Zu erleben bis zum 28. November in der Galerie Neurotitan in Berlin. Trauer ist keine Krankheit und nichts, was man überwindet. Die Journalistin Louise Brown war 36 Jahre alt, als sie ihre Eltern verloren hat. Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Tod wechselt sie den Beruf. Heute vermittelt sie als Trauerrednerin: Tod und Verlust gehören zum Leben dazu.
Ich habe das selber einfach mal erlebt, wie das ist, sich komplett haltlos zu fühlen. Dieser Schock, diese innere Starre und das ist vielleicht etwas, was ich dann mitbringe, so in diese Situation. Also ich kann einfach ein bisschen vielleicht mitfühlen, wie sich die Menschen vor mir vielleicht sich gerade fühlen.
Von ihren Erfahrungen mit Tod und Verlust erzählt die Trauerrednerin Louise Brown in dem Buch »Was bleibt, wenn wir sterben?« Heute Abend liest sie daraus in der Goethe-Schule in Barsinghausen, danach in Ratingen und Wedel.
Das waren die Literaturtipps von und mit Julia Eickmann. Unsere ewige Bundeskanzlerin, die hat ja demnächst wirklich mal Dienstschluss und vielleicht geht sie dann zurück in ihre Kindheitslandschaft, in die Uckermark. Und vielleicht wird sie dann dort in Kriminalfälle vermittelt. In diese Richtung scheint ein Buchtitel von David Safir zu deuten, der heißt Miss Merkel, Mord in der Uckermark. Und dieses Buch ist enorm erfolgreich, steht seit 32 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste und nach so langer Zeit gerade wieder auf Platz 2. Dieses Phänomen hat sich unsere Redakteurin Miriam C. angesehen. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Schauen wir erstmal auf das Buch selbst. Was ist das denn für eine Geschichte davon, Miss Merkel?
Ja, Sie haben es schon angedeutet. Der Roman erzählt von einer gar nicht mehr allzu fernen Zukunft. Wir sind im Mai 2022 und Angela Merkel ist seit 6 Wochen in Rente. Sie hat sich dann komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sie lebt jetzt in dem fiktiven Städtchen Kleinfreudenstadt am Dumpfsee zusammen mit ihrem Ehemann Joachim Sauer und mit einem Mops, der auf den Namen Putin hört. Oh. Aber die ganze Idylle da in der Uckermark, die trügt natürlich kaum, ist Angela Merkel einmal über den örtlichen Marktplatz geschlendert. Da ereignet sich natürlich schon der erste Mord. Freiherr Philipp von Baugenwitz wird tot aufgefunden in einem Verlies, in einer Ritterrüstung, vergiftet mit Schierling. Ja, und natürlich nimmt dann Angela Merkel gleich private Ermittlungen auf und wir sind mittendrin in einem humoristischen Krimi mit allem, was dazugehört. Da gibt es Karlauer, falsche Fährten und dann am Ende natürlich die große Wendung hin zur Lösung des Falls.
Jetzt könnte ich mir verschiedene Sachen vorstellen, warum das so erfolgreich ist. Unter anderem die Miss Marple-Anspielung natürlich. Was denken Sie, warum läuft dieses Buch so unglaublich gut?
Ja, ich glaube, der Autor David Safir trifft hier einen sehr konsensfähigen Humor. Und das ist gar nicht so einfach und gleichzeitig sehr interessant, weil ja gerade Witze, also worüber wir lachen, viel über eine Gesellschaft aussagt. Und dieser Miss Merkel-Roman, klar, lebt ja von der realen Person Angela Merkel, die ja letzte Woche tatsächlich aus dem Amt der Bundeskanzlerin entlassen wurde. Aber David Safir inszeniert eben vor allem die kuscheligen Seiten von Merkel. Also da dürfen dann so Merkel-Insignien wie natürlich die bunten Blazer oder die Raute nicht fehlen. Es gibt so ein wenig Merkel-Verklärung, Merkel-Nostalgie. Angela lässt dann den wichtig tuerischen Dorfpolizisten abblitzen, ebenso wie sie früher die Regierungschefs dieser Welt in die Schranken gewiesen hat. Überhaupt vergleicht sie oft eben so soziale Situationen dann mit so konkreten politischen Zusammenkünften aus ihrer Amtszeit. Und ja, da schafft es Safir, glaube ich, über seinen Plot immer so ein wenig so politischen Puderzucker zu stäuben, ohne da jemals wirklich so eine handfeste politische Haltung sich da drauf dingfestnageln zu lassen. Und das ist hier einfach so ein, ja, cozy Crime vielleicht, also so ein bisschen so ein pseudopolitischer Wohlfühlkrimi.
Und würden Sie es empfehlen zum Lesen?
Ich würde sagen, das kommt immer darauf an, welche Humortoleranz man so hat. Also ich finde die Idee tatsächlich ganz, ganz originell. Und es gibt tatsächlich diese Parallele zwischen Miss Marple und Angela Merkel. Beide werden eben oft von ihren Gegnern unterschätzt. Mir fliegen da immer bei David Safir so ein paar Witze zu flach. Also wenn dann der kleine Mops Putin da sein drittes Kackhäufchen gemacht hat oder Angela Merkel ihren Ehemann dann zum 5. Mal Puffelchen genannt hat oder so. Aber wer da jetzt schmunzelt, der hat, glaube ich, ein paar kuschelige Stunden mit diesem Buch.
Mit dem Buch Miss Merkel, Mord in der Uckermark von David Safir. Im Kindler Verlag ist das erschienen. Miriam C., vielen Dank für diesen Einblick in Miss Merkel in der Uckermark.